Und da sind wir schon wieder. Willkommen zurück, Leute. Folge 86 bei Game Changers. Wie immer, wir haben eine gute Episode für euch geplant. Alter, wilde Woche, Mann, in der NFL. Wir reden drüber. Ein paar andere Sachen. College, wir haben die ersten Games der College Playoffs hinter uns. Wir reagieren drauf. Wilde Wochen. Jake Paul hatte hier einen anderen Fight. Boxing-Kampf, wir reden auch drüber. Ey, bei Game Changer geht es um alles, Alter. Was passiert? Wir reden drüber. Mm-hmm. Aber in diesem Sinne auch. Also die Folge wird am 24. rauskommen. Wollte ich ganz kurz auf dem Weg einmal Merry Christmas an euch sagen. Vielen Dank für euch. Ich hoffe, ihr habt ein besinnliches Weihnachtsfest mit euren Lieben, mit eurer Familie und Freunden. Ich denke, Jakob stimmt dem Ganzen zu. Und dann lasst uns direkt einsteigen, Mann.
Ho, 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 frohe Weihnachten. Yes, ich hoffe, bei euch sind ein paar anständige Geschenke unterm Baum und genießt die Zeit, Mann. Genießt vor allem auch, dass ihr in Deutschland diese schönen ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag habt, wo ihr nicht arbeiten müsst. Und wenn ihr arbeitet irgendwie, dann ist ja auch zwischen Weihnachten und Neujahr nicht wirklich viel los. Das heißt, genießt die Tage, recharged, startet in das neue Jahr mit voller Energie ein.
Ja, bei dir ist ja ein bisschen anders im Football, Mann, da hast du nicht wirklich Weihnachten, du hast nicht wirklich die Zeit, das wirklich zu feiern. Aber jetzt so, seitdem ich aus dem Football raus bin, Digga, ich liebe Weihnachten, das ist absolut mit Abstand mein Lieblingsholiday. Und wir machen Vollgas, also nachdem Thanksgiving vorbei ist, hier Ende November, geht's direkt Lichter, alle Dekorationen, wir machen jeden Abend, fahren wir rum, Hot Cocoa, gehen wir uns die Lichter in der Neighborhood angucken, backen hier Cookies und das Ganze drumherum. Also wir nehmen Weihnachten komplett mit.
Time out, was backt ihr? Sehr.
Tatsächlich diese ganz normalen Standardamerikanischen, diese Sugar Cookies. Was zum Ausstechen und dann dekorierst du die. Alles macht den Kiddies Spaß.
Aber ich muss noch in die deutsche Kultur reinbringen.
Vanillekipferl muss ich noch.
Vanillekipferl. Vanillekipferl habe ich in Vegas zum letzten Mal selber gebacken. Die kriegst du hin, du kriegst alle Zutaten hier in den USA und die sind echt nicht schwer. Ja. Das Einzige, was ich dir als Tipp geben kann, ist, du darfst die nicht zu lange backen.
Mhm.
Die werden nur kurz angebacken und dann, und dann lässt du sie stehen und dann kriegen die diese Consistency, dass sie so leicht zerfallen, wenn du reinbeißt.
Digga, und das Krasse ist, ich bin tatsächlich derjenige, der mit den Jungs backt, weißt du? Ich bin ja echt, das ist ja so ein bisschen Fun Fact über mich. Ich probiere alles Mögliche aus. Ich habe auch letztens mal so ich bin ein riesen Döner-Fanatiker, ne? Ich habe Homemade Döner gemacht. Da ist so ein Viral-Rezept, das gerade rumgeht. Ich habe das nachgemacht und ich habe auch tatsächlich mein Dönerbrot selber gebacken, dieses Fladenbrot. Da ich so, okay, das war echt easy. Dann haben wir Burger gemacht, dann habe ich auch meinen Burger-Buns habe ich selber gebacken. Alter, und Feier, weißt du, du googelst es, Rezept mit den meisten Sternen, besten Reviews, boom, machst es nach, Alter, easy, Alter, ist einfach, folgst dem Rezept und.
Mashallah, der Döner von Abi Mark.
Haha, Digga, ich schwör's dir mal, dieses Rezept war Killer, Mann. Das war einfach, du mischst das Fleisch zusammen, alle möglichen Dinge rein, Gewürze und dann rollst du das ganz fein aus, so zwischen so Backpapier.
Oh, und das habe ich auch
so, hast du das gesehen, dieses virale Ding? Ja, genau. Und dann backst du das. Und es kam echt geil raus, Mann. War echt nice, Mann.
Ich bin
auf jeden Fall in der Küche mal ein alter bisschen unterwegs. Wir versuchen immer hier und das mal nachzukochen. Und auch zum Beispiel, ich habe einen Plan gemacht für Christmas. Ich mache Homemade Cinnamon Rolls.
Okay.
Auch schon Rezept ready. Alles für morgens früh. Die Kiddies stehen auf, machen Geschenke auf. Boah, Christmas Morning, Alter, ist ja auch Killer, Mann. Hier in den USA, ich find's so geil, Alter, Christmas Morning.
Ich muss dich schon challengen, dass du auch mal ein bisschen, musst Lebkuchen machen, Bro.
Lebkuchen ist der deutsche
Geruch von den Lebkuchen auch. Das ist der deutsche Staple. Weihnachten personified. Ja,
der muss. Aber weißt du, was funny ist? Wir waren heute Morgen bei Trader Joe's, ich habe tatsächlich ein paar Lebkuchen gekauft, ne? Das ist ja was, das kennen sie ja hier in den USA gar nicht. Aber ich musste die deutsche Tradition nach Hause bringen, also habe ich ein bisschen Lebkuchen geholt.
Lebkuchen muss sein, Alter.
Nice. Aber ja, du bringst auf jeden Fall, ich muss Vanillekipferl, ich muss ein bisschen deutsche Backkultur hier in die USA reinbringen.
Ja, wenn du schon backst und sowas, dann ruf mal noch irgendwie Oma und Tanten an und hol dir ein paar Rezepte. Weil diese Standard-Weihnachtssachen, die sind, also das ist für mich auch also eine Kindheitserinnerung, irgendwie Butter-Ess backen, Vanillekipferl backen, Lebkuchen backen und vielleicht noch Kokosmakronen so einmal drin sein und dann hast du ein gutes Assortment. Und dann packst du es in diese, in so Keksdosen ein und dann hast du es ja für die gesamte Weihnachtszeit genügend.
Genau, genau. Ah, geil, ja, ich liebe es, ich liebe es. Apropos Weihnachten, was ihr habt natürlich ein Game die Woche. Also wann Weihnachten ist hier in den USA am Freitag. Also hier wird ja am 25. gefeiert. Ihr habt ein Game am nächsten Tag. Also ist wahrscheinlich nicht viel mit, wird Weihnachten feiern, oder?
Ja, Weihnachten ist ganz gecancelt. Also es war funny, D'Amico hat schon Thanksgiving gecancelt. In der Woche, als Thanksgiving war, hat er gesagt so, hey, Montag-Meeting. I hope you guys already celebrated Thanksgiving because we're not on that this year. We locked into the opponent, the game we gotta win this week.
Yeah,
so, das heißt, diese Woche, denke ich mal, wird das ähnlich sein. Besonders, weil unser Spiel auf den Samstag geflext wurde. Das heißt, wir spielen anstatt Sonntag am Samstag, wir spielen in L.A.
Auch nicht um die Ecke, Weißt du, was funny ist? Dazu ganz kurz ein Statement. Penei Sewell, der Right Tackle von den Lions, hat in einem Interview gesagt, und der war relativ outspoken drüber, dass es ihm gar nicht taugt. Der gemeint, die Lions, wir spielen schon an Thanksgiving, jetzt müssen wir auch noch an Christmas spielen. So, ich weiß nicht, ist es fair, dass ein Team, weißt, schon beide Feiertage spielen muss? So, weißt du, dass du halt, weil natürlich, ja, du bist ein Entertainer und du bist, ich meine, im Endeffekt kannst du den Schedule nicht ändern, aber es ist halt schon assi, dass du echt beide riesen Familienfeiertage in dem Sinne arbeiten musst und ein Game hast. So, kann ich deine Frustration schon verstehen, weißt du?
Ja, beide ist tough, aber wie ist denn das? Sind das an Thanksgiving und Weihnachten so Traditions-Matchups? Also ist es so ein gesetztes Matchup oder ändert sich das jedes Jahr?
Christmas ist ja komplett neu. Das war ja sonst komplett ein NBA-Feiertag. Also da hat dem hat ja die NBA hat gehört. Also Christmas Day war ja normalerweise, hey, NBA, heute schauen wir NBA an. Und jetzt erst vor ein paar Jahren hat Netflix ja das NFL-Game für Christmas gekauft. Ja. Und jetzt ist, aber was funny ist, du hast die Traditionsgames mit Cowboys und Detroit, die immer an Thanksgiving spielen. Und die beiden Teams spielen auch an Weihnachten dieses Jahr.
Ja, das ist ein bisschen assi. Nur weil, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. War das mit den Raiders? Mit den Raiders haben wir, glaube ich, an Weihnachten gespielt.
Ja.
Und es ist schon, das macht schon den Holiday-Vibe ein bisschen kaputt. Ja, bei mir ist gerade allgemein wenig Holiday-Vibe, weil wir eben in so einer Situation sind, wo wir sehr competitive Football spielen und eine große Chance haben, aber jedes Spiel, was wir gerade spielen, ist schon wirklich ein Playoff-Kaliber-Spiel. Also du gewinnst, du bist drin, du verlierst, deine Chancen krachen in den Keller. Mhm. Und dann mit allem, was los ist und sowas, bei mir hier, wenn ich mich umschaue, ist auch, hier ist keine Weihnachtsdeko. Hier in Houston hat für heute angekündigt gut 80 Grad.
Ja, bei uns auch, Alter. Das ist richtig warm. Also weiße Weihnachten geht bei uns gar nichts, Alter.
So Weihnachtsstimmung kommt bei mir nicht wirklich auf. Und ich glaube, wenn du das akzeptieren kannst, wenn du das so in seine Box stecken kannst, dass du sagst, hey, ich bin jetzt gerade in der Season, jetzt ist nichts mit Feiertagen, jetzt ist nichts mit Familie und groß abhängen. Yeah. Dann geht das Ganze. Aber ich glaube natürlich, dass wenn du Kinder hast und umso mehr Kinder du hast, wird das Ganze immer schwieriger und komplizierter. Ist zumindest, was ich jetzt auch selber lerne. Weißt du, ich meine, wir hatten zum Beispiel über die letzten 10 Tage, wir hatten eine Weihnachtsfeier von unserem Teamowner, wo wir alle eingeladen waren. Wir hatten gestern eine bisschen teaminterne Weihnachtsfeier. Ich habe heute noch mit den Titans einen Termin, wo wir uns für unsere Titan sozusagen Weihnachtsfeier treffen. Wir gehen Simulation Auto Racer fahren. Ja, das ist cool, aber gleichzeitig dann auch, wenn du Familie hast, weißt du, ich meine, das sind alles noch Sachen, die dazukommen und die deine Zeit, die du übrig hast von der Family, noch mehr wegnehmen. Das heißt, ich glaube, umso mehr Familie eben in deinem Leben ist, umso mehr werden diese Holidays stressig, wenn du noch gleichzeitig halt aktiv bist in der Liga.
Keine Frage, Mann. Aber vor allem, das ist schon ein bisschen übertrieben, Alter. Drei so Team-Functions. Ja. Also einmal mit dem Team, einmal mit der Position Group, einmal schon funny. Aber Weihnachten trotzdem, also ich finde es schon sehr nice.
Ich finde meinen Weihnachtsspirit Ja, ich bin mein Weihnachtsspirit, wenn Karriere vorbei ist. Aber ich muss auch sagen,
genau,
ich habe eine
wie gesagt,
es Weihnachtskarte bekommen von Marc. Ich habe von Marc eine geile Weihnachtskarte bekommen. Das sieht echt richtig dope aus mit professionellen Pictures vorne und hinten, Weihnachtsgrüßen.
Ich sag's dir mal, Alter, wir machen Weihnachten richtig hier im Haus. Aber lass auf euer Game eingehen, Alter. Siebter Sieg in Folge. Wir stehen bei 10 und, wo sind wir? 10 und 5. Alter, so so crazy. Weil ich weiß noch, als ihr 3 und 5 wart. Ja. 3 und 5. Und jetzt sind wir 10 und 5. Weißt du, das ist irre, Mann. Ja. Aber wir haben letzte Woche drüber geredet. Das war ein Trap-Game. Die Raiders kamen ready to play und ihr habt ein bisschen langsam angefangen. Aber zum Schluss ist es so wichtig im Football einfach, ob du finishen kannst, weißt du, kannst du diese engen Dinger, kannst du die zumachen und das sind so auch ein bisschen was so winning Teams oder gute Teams ausmacht. Ja, Big Time Win bei euch, aber ja, nimm uns ein bisschen mit ins Game rein, wie hast du das Ganze gesehen?
Ja, Raiders kam eigentlich wieder, Scouting Report das Ganze vorhergesagt hat, eine Defense, die um einiges besser ist als der Record, das ihnen angibt.
Ja.
Ich habe selber mit Max Crosby und den Jungs gespielt. In der Phase hatten wir auch eine Offense, die teilweise am Struggeln war, aber unsere Defense hat, die haben ihr Momentum gefunden und ihren Charakter auch. Ja, du hast auf der einen Seite Max Crosby, auf der anderen Seite Malcolm Kuntz, zwei gute Pass-Rusher. Die Linebacker sind jetzt auch nicht irgendwer. Ja, du hast Landon Roberts da, das ist immer noch einer der härtesten Hitter, was Linebacker angeht in der Liga. Du hast Devin White, Super Bowl Champion mit den Tampa Bay Bucks, der all over the field ist. Du hast im Safety oder im Dime Package, wenn die es reinrotieren, Jamal Adams, noch einen der härtesten Safeties, die du in der Liga hast. Das heißt, ihre Defense ist schon richtig gut. Ja. Und die haben auch
Konsistent.
Bro, wie sagt man es auf Deutsch?
Konsistent.
Die sind konsistent. Die haben immer noch denselben Playcaller in der Defense, als zu der Zeit, wo ich bei den Raiders war.
Ach, wirklich?
Das heißt,
sogar mit dem neuen Coaching-Staff, der ist dran geblieben, okay, krass.
Dran geblieben, ja. Der DC, weil er eben auch einen guten Job macht. Ja.
Ja.
Und das heißt, für uns war klar diese Woche, okay, ihre Offense ist vielleicht jetzt nicht die gefährlichste der Liga, aber als Gesamtpaket, als Mannschaft, Offense, Defense und Special Teams zusammen und mit dem Charakter, den sie zeigen, auch wenn ihr Rekord jetzt 2-12 ist oder sowas, dass sie trotzdem noch jede Woche Gas geben.
Ja, krass.
War uns klar, dass es auf jeden Fall eine Challenge wird. Ja, und das war die Arbeitsaufgabe die ganze Woche im Training, dass wir das Ganze ernst nehmen, dass wir da fokussiert rangehen. Die Defense, die spielen, gibt auch ein bisschen so Probleme, weil die spielen so eine Overfront mit dem Linebacker auf der Line of Scrimmage auf der anderen Seite und du hast sozusagen Max Crosby zu der Seite von der Three-Technik. Das heißt, Max Crosby hat immer Platz, sich zu bewegen, weil das ist ja sein Ding. Der macht, ob es ein Laufspiel ist oder ein Passspiel, der macht einen Swim-Move nach innen, der macht einen Swim-Move nach außen, der kann da auf seiner Seite so ziemlich machen, was er will. Und es ist sehr schwer, das Ganze zu blocken und da Antworten dagegen zu finden.
Okay.
Und dann sind wir ins Spiel reingegangen. Was ich gesehen habe, ich habe wieder von zu Hause von der Couch geschaut. Wir hatten Drives, wo wir einen guten Job gemacht haben, den Ball bewegt haben, ein bisschen Rhythmus gefunden haben, aber dazwischen waren immer wieder Drives, wo wir eben nicht konsequent genug gespielt haben. Natürlich, du musst auch Credit geben, wenn du gegen eine gute Defense spielst, die wird ihre Plays machen.
Klar.
Aber da war für mich war zum Beispiel ein Drive da dabei, wo wir so ein Three and Out hatten, wo wir wirklich drei Spielzüge hintereinander ihnen zu viel Fleisch am Knochen gelassen haben. Ja, also da waren hier nicht ganz da und da nicht ganz. Nee. So, und das hat dafür gesorgt, dass es natürlich relativ knapp war bis zum Ende. Aber dann, und das muss man eben auch dazu sagen, bei der ganzen Kritik, die es natürlich immer für unsere Offense hagelt, CJ Stroud, Nico Collins, die Jungs funktionieren miteinander. Bisschen Credit auch für den Tight End Room, Dalton Schultz macht einen Riesenjob im Third Down, findet einfach Wege, offen zu sein.
Ja.
Special Teams hat uns ein bisschen geholfen. Da waren ein paar gute Field Positions dabei und am Ende des Tages hat es gereicht, um den Sieg zu holen. Ja, das klar waren es jetzt mit 2 Punkten gegen eine quote-unquote schlechte Mannschaft.
Ja.
Aber im Dezember, Digga, das ist es am Ende egal, wie hoch du gewinnst, solange du den W mit nach Hause nimmst und wir jetzt mit 10 und 5 schon in einer richtig starken Ausgangslage sind.
Sehr, sehr krass, ja, absolut. Ihr seid immer noch auf Platz, ich glaube Platz 6 in der AFC. Natürlich jetzt mit 10 Siegen nochmal, ich glaube, ein bisschen Cushion aufgebaut zum 7. Aber ja, trotzdem, ich meine, noch ein Game. Jacksonville schaut richtig stark aus, aber ein Game hinter denen. Also ich weiß nicht, wenn ihr habt beide noch zwei Games, wenn die was droppen, ihr das Ding gewinnen könnt. Ich meine, ihr könnt auch noch den AFC South-Ding holen, weißt du? Und dann hostest du nämlich ein Playoff-Game, weißt du? Was halt nochmal? Alter, ich bin bei euch gewesen beim Heimgame, Alter. Das wird schon, ist schon rowdy, Alter. Da geht's schon ab, Mann. Also die Texans-Fans kommen auf jeden Fall richtig und die machen Stimmung. Also crazy, Mann. Also Riesending, Alter. Wenn vor zwei Monaten 3-5 und jetzt hier sind wir hier und reden potenziell, wenn alles richtig läuft, einen Playoff Game hosten. Krasser Turnaround, Mann. Heavy.
Ja, krasser Turnaround. Ich fand ein paar so Nebenstats, die ich in der TV-Copy gesehen habe, fand ich stark. DeMeco Ryans und CJ Stroud sind irgendwie das erste Quarterback-Head-Coach-Kombination, die in ihren ersten drei Jahren jeweils 10 Siege eingefahren hat.
Ja? Das erste?
Das erste, ja. Das,
krass, Mann. Also
eins von wenigen.
Ja.
Minimum, ja. Also die 10 Siege in ihren ersten drei Seasons ist ein starker Call. Ich finde es auch krass, dass wir wenn wir die restlichen Spiele gewinnen, mit 12-5 trotzdem nur ein 6-Seed sein können. Also es kann sein, dass wir...
Könntet, ja, klar, wenn Jackson rausgewinnt, klar.
Dass sich nichts mehr verändert und wir sitzen auf 12 Siegen und sind trotzdem.
Aber überleg mal, weißt du, das war ja letztes Jahr genauso. Das war ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das waren die Lions und die Vikings. Die hatten beide irgendwie 13+ Siege. Und die sind ja beide in derselben Conference. Und daher, wenn du, und einer von den beiden ist Number One, war der am Number One Seed, der andere ist auf 5. Du rutscht der automatisch auf 5 runter. Ja. Weil die anderen Division Winners das Ding kriegen. Also crazy, wie das ab und zu läuft. Aber ja. Heavy, es zeigt einfach, wie stark die AFC, Mann, ist real. Die Teams da, die da oben mitspielen, sind echt, außer Steelers, Mann, die AFC North ist ein bisschen suspekt für mich.
Aber es ist viel, wie gesagt, es ist viel Parity, es ist viel Gleichheit.
Ja.
Aber wenn du die restlichen Spiele gewinnst, dann hast du alle Karten in der Hand.
Absolut.
Dann brauchst du Hilfe von niemandem, dann musst du nicht hier hoffen, dass da jemand was verliert und dies, das.
Ja, erzähl mal ganz kurz. Ich meine, das Game war gegen dein altes Team, die Raiders. Was ist bei denen los? Was muss da passieren, dass das Ding vielleicht umgedreht wird?
Ja, ich hätte gerne die Chance gehabt, die Jungs zu kicken, wenn sie schon am Boden liegen. Auf eine freundschaftliche Art und Weise natürlich. Ja, aber ja, wie gesagt, ich habe nicht gespielt. Was die Raiders brauchen, ich glaube, die Raiders brauchen Consistency. Auch wenn da die Stimmen schon laut geworden sind, dass Pete Carroll doch am Ende der Saison gehen soll und retiren soll.
Yeah.
Ich glaube, das ist auch nicht die Lösung jetzt. Du hast dich für diesen Weg entschieden. Du musst jetzt mal für zwei, drei Jahre in dieselbe Richtung laufen, konstant, ob die Sonne scheint oder es regnet. Du hast ziemlich gute und talentierte Spieler. Du hast eine starke Defense, wie gesagt. Du hast eine Offense mit Waffen. Die Ashton Gentry hat sein erstes Spiel mit wieder mehr als 100 Yards Rushing gehabt seit einer langen Zeit gegen unsere Defense, was auch nicht von ohne herkommt. Also wir wissen, dass wir eine gute Defense haben. Wenn du das gegen eine gute Defense machen kannst, Respekt. Ich glaube, sie werden da an ihrer O-Line ein bisschen weiter feilen. Quarterback-Situation, weiß ich jetzt nicht, ob du da sofort einen Change machen willst, aber ich glaube, wenn du eine Situation... Ich glaube, wenn du eine Situation kreieren kannst, wo du deinen Quarterback der Zukunft dir vielleicht ins Boot holst, jetzt diese Offseason, und ihn aber noch sitzen lassen kannst hinter Geno Smith oder einem erfahrenen Veteran, dass du mal wirklich in zwei Jahren vielleicht an einer Situation bist, wo du die Defense hast, du hast die Offense, du hast die Kultur und du hast Konsistenz einfach mal gehabt, im Playbook, im Playcalling, in der Teamkultur. Ich glaube, dann haben die Raiders eine gute Chance.
Ja, ich meine, ich hoffe es halt. Ich finde es einfach schade für manche Spieler, wie ich bin ein riesen Max Crosby-Fan. Ich liebe sein Game, aber du, ähnlich wie Miles Garrett-Situation in Cleveland, du verschwendest einfach deine besten Jahre, so ein bisschen deine Saison, weißt du. Ja, du bist dominant und Miles Garrett wird wahrscheinlich den Sack-Record brechen, aber aber dein Team, du gewinnst nicht. Du bist im Ende Dezember bist du zu Hause, weißt du, weil deine Saison vorbei ist. Also Playoffs ist niemals eben, ist nicht mal drin, weißt du. Also das ist so ein bisschen schade, dass du einfach, hey, du bist so ein High-Caliber-Player, aber ja, verschwendest ein bisschen das Talent da.
Ja, es ist tatsächlich das, was mich auch ein bisschen traurig macht über die Situation. Wenn du halt Max Crosby auf dem Tape anschaust und du siehst, wie er Sachen macht, crazy, man. Die wirklich Next Level sind, ja. Und klar, er macht seine Plays und ist ein Game Wrecker, aber gleichzeitig ist Football halt ein Teamsport. Das heißt, du alleine reichst nicht. Die Defense alleine reicht auch nicht. Du brauchst wirklich alle drei Mannschaftsteile, um da was reißen zu können. Und ja, ich würde mir für ihn wünschen, natürlich nicht zum Schaden von meiner Mannschaft, aber ich würde mir für ihn wünschen, dass er nochmal Erfolg in dieser Liga erleben darf, weil er ja auch nicht in den Playoffs dabei war, seit, glaube ich, diesem Jahr, wo Derek Carr noch Quarterback war.
Ja, wahrscheinlich. Ja, alrighty. Ja. Was haben wir? Hey, was haben wir?
Game Day, einiges passiert. Marc hat gemeint, hatte nicht sein volles Game Day Setup zur Verfügung. Das heißt,
soll ich mal sagen, was ich gemacht habe?
Erzähl, was du gemacht hast.
Ich sag dir mal, weil gestern, ich habe gar nicht so viel, Leute, ich normalerweise, mein Sonntag sieht so aus. Ab 12 Uhr fangen hier die Games an, 12 Uhr mittags, ne? Und ich sitze auf der Couch von 12 bis das letzte Spiel, das Night Game hört um 22.30 Uhr auf. Und ich schaue alles. Ich schaue mein Red Zone, außer wenn die Niners und die Cowboys spielen, die Games schaue ich mir normalerweise an. Sonst schaue ich Red Zone, Highlights hier und da. Und ich liebe es. Gestern war ich tatsächlich busy. Wir hatten Cam, mein Ältester, er spielt Basketball zurzeit. Und wir hatten ein Basketball-Game um 11.30 Uhr. Also war ich dort, hatte ich Basketball angeguckt. Und dann, ich habe vor ein paar Tagen ein Projekt angefangen, mein Gym. Ich habe ja ein kleines Home-Gym. Da ein bisschen zu renovieren. Und was ich gemacht habe, ich habe gepainted. Also ich habe die kompletten Wände und die Decke komplett in Schwarz angemalt und dann habe ich kennst du diese Hexagon Lights, diese breiten, hellen LED Lights und es ist ein krasser Vibe da drin und wenn es komplett fertig ist, schicke ich mal Fotos, poste ich mal Fotos durch, aber es sieht geil aus. Aber ja, ich war gestern busy, ich habe ein bisschen NFL gehört und alles, aber ich war am Streichen wie ein Irrer. Und er hatte ein bisschen Home Project am Start.
Bisschen Home Improvement gemacht. Weil was du verpasst hast, ist in einem Matchup Steelers Lions war es, ne? Was viel auszusagen hatte, gab's eine kleine Szene an der Seitenlinie, die viel diskutiert wird. Da wird ein Brief versendet hier später noch, der einiges Geld kosten würde, weil DK Metcalf, Star Wide Receiver der Steelers, an der Seitenlinie eine kleine Auseinandersetzung mit einem Fan hatte und dann dem Fan tatsächlich eine Faust geschoben hat, was zu seinem Glück die Referees nicht irgendwie mitbekommen haben, das hätte seine Mannschaft ja auch kosten können, wäre da direkt suspended worden oder sowas. Ganz so ist es nicht passiert, aber das wird natürlich Konsequenzen haben jetzt für diese letzten beiden Spiele, die noch übrig sind vielleicht, mit den Steelers in einer tighten Situation, um in die Playoffs reinzukommen. Meine Frage an dich, gibt es irgendwas, was jemand zu dir sagen könnte, und dich so provozieren könnte, dass du wirklich mal sagst, okay, enough is enough. Oder was ist das Krasseste, was so Fans mal zu dir zugerufen haben an der Sideline?
Ja, schau mal, da musst du dich schon richtig, richtig zusammenreißen können. Weil ich weiß nicht, ob du gehört hast, was dieser Fan angeblich gesagt hat.
Na, das habe ich nicht
hast
gehört.
Hast du nicht gehört? Okay, er hat ihn einen Racial Slur genannt, also das N-Wort. Und gleichzeitig obendrauf hat er seine Mutter das C-Wort genannt. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland bekannt ist. C-U-N-T müssen wir hier nicht sagen, aber das ist ein richtig, richtig, also unter der Gürtellinie Wort. Und das ist so the word out, dass das gesagt wurde. Beide Sachen in einem Satz. Und da als Spieler, als vor allem in der Mitte vom Game, Alter, du bist energiegeladen, das sind Tensions sind so oder so schon hoch. Da dich zusammenreißen zu können, muss ich ehrlich sagen, wäre von meiner Seite auch schwer gewesen, wenn du sowas genannt wirst. Weil das ist halt schon auf jeden Fall unterste Schublade, respektlos. Ob es krass ist, er hat ihn ja sogar, er hatte die Haare so runtergezogen und dann, er hat ihn ja gemisst, er hat ihn nicht mal getroffen.
Na.
Ja. Aber er hat schon ausgeholt. Aber ich sag so, okay, ich bin jetzt nicht für Gewalt, muss ich ganz klar sagen. Aber in so einer Situation ist schon, da musst du schon sehr, sehr hohe Selbstkontrolle haben, um nicht zu reagieren.
Also du bist mehr auf der so Mike Tomlin-Schiene, wenn dich jemand anspuckt, do what comes natural.
So, do what comes natural.
Es gibt
lass deinen Körper reagieren. So, weißt du, so. Was automatisch passiert, passiert.
Passiert, okay. Bro, da muss ich eh sagen, da bin ich eher auf der crafty Bill Belichick Art und Weise immer noch, weil ich sag so, hey, du kannst das Team nicht verletzen. Und gerade als DK Metcalf, du bist für die Steeler so viel mal mehr wert als irgend so ein Schmock, der da in Detroit lebt. Weißt du, ich meine, so der Fakt, was mir immer eingefallen ist, wenn so Fans crazy geredet haben. Und ich hatte da auch eine Szene, wo in Tennessee diese Saison, in Tennessee gibt es so zwei Fans, die sitzen in der Endzone, die heißen die Endzone Boys. Die können immer auf TikTok. Die könnt ihr mal auf TikTok anschauen. Ja, die Endzone Boys, die sind auf TikTok und die sind während Pre-Game Warm-Ups, sitzen die da schon ready, wo die Gegner sich aufwärmen und tun Trash-Talken ohne Ende. Also die labern nur Scheiße. So, die machen Witze über deinen Namen, Witze darüber, wie du aussiehst und sowas. Ja, unsere O-Liner sind darunter gelaufen. So ist mein Trent Brown und unser großer Tackle, was ich am Aufwärmen und sowas. Und die so, boy, Trent, you fat as hell. You look like you ate an elephant. Weißt du,
Fun Fact, ich habe auch mit Trent gespielt sogar. Er ist schon ewig in der Liga, Mann. Ich habe mit ihm bei Niners damals gespielt.
Yeah. Ja, Mann, aber weißt du, so in solchen Situationen, da musst du halt einfach, du musst dir immer darüber im Klaren sein, Mann. So, die zahlen gerade dafür, dir zuzuschauen. Und wo auch immer, besonders wenn du gegen eine Mannschaft wie Detroit spielst, so, du fliegst nach Detroit, du machst das Spiel, aber du darfst danach ja nach Hause fliegen. Mhm. Die müssen noch in Detroit leben. So, das ist immer so mein Mindset gewesen. So, okay, du laberst jetzt den ganzen Scheiß, weil das ist das Highlight deiner Woche, aber du lebst hier. Das ist deine Stadt. Und wenn wir dann auch noch am Gewinnen sind, Bro, dann sowieso, dann bin ich happy, Mann. Dann, ich guck dich nur an. Das reicht schon, wenn ich dich anguck. Ich sehe, wie du lebst. Du isst McDonald's nicht ironisch. So, das ist ein gutes Frühstück für dich. So, dann kannst du mir nichts sagen. Nichts, was du sagst, ich stehe über dir.
So, ich stehe über deinen billigen Insults.
Dein pöbliges Detroit-Leben, was du hier lebst.
Genau.
Du musst morgen wieder in die Mine.
Du musst morgen, ich lasse mir gut gehen. Ja, stimmt. Alter. Aber wie gesagt, das Problem ist, dass halt, das ist so ein Moment, wo du vielleicht für eine Sekunde einfach Selbstkontrolle verlierst. Klar, das macht absolut Sinn, was du sagst. Aber, weißt du, wenn sowas gesagt wird, ist es ab und zu einfach so, boom, so ein Moment, wo du sagst, oh shit, ich habe mich gerade selber vergessen. Und du reagierst einfach zu deinem Punkt mit Tomlin. Weil, funny story zu dem Punkt ist, es war damals in Deutschland noch in der Jugend und da hat auch jemand zu mir, ich weiß nicht, auf welcher Seite vom Ball ich war, Offense oder Defense. Ich glaube, ich war auf der Defense, ich habe jemanden getackelt. Und dann war ich auf ihm drauf und dann hat er auch irgendwas gesagt über meine Mutter und so und auch gesnappt. Bam, gleich an der Seitenlinie rein, weißt du? Und das war auch so, ihr kennt mich, ich bin ein liebevoller Mensch, Alter. Ich mach solche Sachen nicht, aber das ist einfach, du bist einfach in so einer Situation, Energie ist hoch, wo du ab und zu einfach, dein Körper reagiert einfach. Und dann im Nachhinein tat es mir mega leid. Mein Coach hat auch gesagt, so, ey, sowas kannst du nicht machen. Das kostet dich vielleicht jetzt deinen Spot in der Nationalmannschaft und alles, weißt du. Aber weil ich einfach außer Charakter, wie nennt man das, geacted habe, Alter. Ich kann jetzt das deutsche Wort nicht
finden. Du hast was getan, was für dich nicht üblich ist.
Genau.
Ist nicht dein normaler Charakter.
Absolut. Und deshalb verstehe ich, dass sowas wie DK Metcalf passieren kann, weil du in dem Moment einfach komplett die Kontrolle verlierst und überhaupt nicht checkst, was du machst. Und das ist meine Story dazu.
Ich hab ein Thema dann, was ein bisschen damit zusammenhängt. Ein Spiel, auf das ich auch ein Auge hatte dieses Wochenende. Die Chargers haben gegen die Cowboys gespielt. Ja. Jetzt alles in allem, die Chargers haben gewonnen, 34-17, weil ich weiß nicht, die Cowboys, immer wenn du die Cowboys brauchst, dann verschwinden sie, so wie der Avatar. Wenn die Welt sie am meisten braucht, auf einmal verschwinden sie. So, das ist mein Fazit zu den Cowboys. Ja. Wir hätten den Sieg von denen hier gebrauchen können, damit die Chargers ein bisschen im Ranking nach unten gehen für uns, aber haben sie nicht hingekriegt. Yeah. Anyway, eine Storyline aus diesem Spiel. Middle Linebacker für die Chargers, Denzel Perryman, ist jetzt suspended für die letzten zwei Spiele der Saison, weil er im Spiel einen Legal Hit gemacht hat und es jetzt schon wieder zum wiederholten Male passiert ist anscheinend. Der Wide Receiver von den Chargers war irgendwie, glaube ich, am Boden schon und er ist nochmal reingegangen.
Von den Cowboys, ja.
Kontakt auf den Helm. Und da ist jetzt meine Frage an dich als alten defensiver Hase. Wie willst du, dass dein Middle Linebacker spielt? Mhm. Nimmst du eher so ein paar Legal Hits mit, also ähnlich wie dieses vorherige Thema, so willst du, dass dein Middle Linebacker aggressiv ist und manchmal halt auch einfach reagiert und tut, was natürlich für ihn ist, oder hättest du lieber einen Middle Linebacker, der auf Nummer sicher geht, der das Ganze schlau angeht, vielleicht mehr so Richtung Bobby Wagner oder sowas, der immer einen kühlen Kopf bewahrt?
Wo ist da deine Preference? Sehr gute Frage. Erstmal, Denzel Perryman, kenne ich, war meine Klasse. So wie er spielt, ist sehr aggressiv. Ja. Aber das hat ihn ja auch zu diesem besonderen Spieler gemacht, der er ist. Verstehst du? Viele von diesen Jungs, wir reden von Aziz ständig. Der Grund, warum er so gut ist auf seiner Position, weil er eben mit diesem Feuer spielt. Und ich will nie, als Coach würde ich niemals einem Spieler sagen müssen, hey, du musst härter spielen. Verstehst du? Dass du willst nicht derjenige Spieler sein, dem gesagt werden muss, hey, spiel härter. Du willst eher einer sein, der sagt, hey, mach mal ein bisschen, zieh mal ein bisschen zurück, zieh mal ein bisschen die Handbremse an, verstehst du? Und daher, vor allem als Linebacker, wo du auf einer sehr aggressiven Position spielst, ich persönlich will so einen Spieler haben. Denzel Perryman, Alter, mach, klar, du musst natürlich dich versuchen zu kontrollieren in so einer Situation und versuchen, dem Team nicht zu schaden. Aber ich will jemanden lieber sagen müssen, so, hey, das war ein Personal Foul, das kannst du nicht nochmal machen, Alter. Statt dass ich sagen muss, Alter, hör mal auf, so soft zu spielen, weißt du. So, das ist mein Mindset. Ist aber schon tough, ganz ehrlich, wir müssen aber ganz kurz auch über die Suspension reden. Zwei Games ist crazy, Mann. Aber ich meine, weil der ist schon krass. Also ich meine, wenn du über Konsequenzen von zwei Games plus redest, dann ist halt, wo ist die Balance, weißt du, weil das ist halt schon vor allem spät im Jahr. Aber Fazit für mich ist, du willst auf jeden Fall einen aggressiven Spieler. Aber was meinst du?
Also ich liebe das auch, die Aggression, besonders in der Defense, besonders als Middle Linebacker muss natürlich da sein. Aber ich glaube halt auch, so wie das Game heute funktioniert, du musst mit Finesse spielen können. Mhm. Und du musst mit, also es ist schon fast eklig, das zu sagen. So Finesse, das ist Finesse und Middle Linebacker, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber dass du eben das Spiel innerhalb von dem Spiel gewinnst, dass du dich nicht von der Offense, wie sagt man es auf Deutsch, baiten, wenn du dich nicht von der Offense dazu verführen lässt, in Situationen ein Foul zu begehen, das nicht nötig ist.
Ja. Und das wird ja fast beigebracht schon fast. Ne? Diese Quarterbacks sind das last second slide. Und auf einmal boom. Und dann schmeißt dein Arm hoch. Hier personal foul. Weißt schon, Pat Mahomes ist sehr gut da drin. Josh Allen. Also die sind ja, das ist ja fast so eine Kunst von denen, weißt du? Weil die ganz genau, die wissen ja auch, gegen wen sie spielen. Die wissen ja, die anderen Linebacker. So, hey, den kann ich kriegen. Ich weiß, wie hart er spielt. Wenn ich da ein bisschen eine Sekunde zu spät slide, kann ich wahrscheinlich ein paar extra 15 Yards oder was rausholen. Und musst du einfach smarter sein. Aber ja, zu deinem Punkt, es ist absolut wichtig, dass du hart, aber zum Beispiel Fred Warner ist so einer. Der ist jetzt kein Thumper, wo ich sage, boah, der spielt so hart, aber er ist smart. Und Finesse, ich weiß nicht, ob Finesse das richtige Wort ist, tatsächlich. Aber er ist halt einer, wo der weiß dieses, zu deinem Punkt, dieses Game within a Game, weißt du?
Game within a Game, Game within a Game, hundertprozentig. Also dieses Game within in a Game spielen zu können, besonders eben als Green Dot. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist der Sam Linebacker oder du bist ein Safety, der in der Box spielt oder sowas oder ein Defensive End oder sowas, da nimmt man das dir, glaube ich, weniger übel. Aber wenn du halt der Green Dot Middle Linebacker bist, wenn du dann nämlich ausfällst, dann ist es ein schwerer zu ersetzen für die Defense und eine Rolle, die, die wir nicht einfach so austauschen können. Deswegen hätte ich da dann tatsächlich fast lieber jemand, der auf Nummer sicher geht, mit dem du halt rechnen kannst. Also ich habe gerne so einen Linebacker im Team.
Yeah.
Nimm mich nicht falsch. So, ich habe gerne neben einem Fred Warner gib mir einen Dre Greenlaw. Weißt
das
ich
war
mal, so,
genau das war das Duo, Alter. Und du brauchst einen Psychopathen, einer, der das alles unter Kontrolle hält. Und dann da ist daneben der K.O., der einfach keine Rücksicht auf Verluste hat und einfach nur rot sieht und reinschießt wie ein Irrer. Überleg dir mal ganz kurz, Leute, unser Linebacker-Core, als ich noch mit den Niners war, Fred Warner, der das Brain von der Defense war, der war the calm of the storm, Alter, der war, hat alles unter Kontrolle gehalten. Dann hatten wir auf links und rechts Aziz Alshire und Dre Greenlaw. Die beiden die waren beide außer Kontrolle. Aber hat reingeschoben. Wir hatten das krankeste Linebacker-Core, Alter, das du dir vorstellen kannst. Ah, das war fun. Aber es war fun zuzugucken, ganz ehrlich. Ich als alter Special Teamer, ich habe meinen Rap gemacht, das Special Team auf die Bank gesetzt und also jetzt darf ich mir die Show angucken.
Gib mal Popcorn.
Und die beiden Jungs, Alter, Dre tackelt ihn, man hält ihn ab und dann kommt da einer reingeschossen, bah! Alter, wie ein Irrer. Bah, siehst. Da. Oh, goodness, boah, ich habe mich schlecht gefühlt für die ganzen Linebacker, für die ganzen Running Backs, aber. Gute Zeiten, Leute.
Wir werden sehen, wie es das Ganze für die Chargers, was die Konsequenzen sind. Für uns kann es natürlich nur von Vorteil sein, weil wir jetzt die Chargers als nächstes haben.
In
einem wichtigen AFC-Matchup. Und ja, ich habe mit Perryman in Vegas gespielt. Der Junge kann reinscheppern. Ja.
Damals, ich weiß nicht, ob du mal jemals sein Highlight-Tape gesehen hast, als er bei Miami gespielt hat. Das war so Ray Lewis-Style.
Ja, Parklips habe ich gesehen.
Alter, fuck,
Mann. Genau, dann habe ich noch ein Thema, das ein bisschen, vielleicht ist schon fast im News-Cycle eigentlich schon vorbei ist, aber das war tatsächlich von letzter Woche noch übrig geblieben. Browns haben gegen die Chicago Bears verloren letzte Woche doch, ja. Und tatsächlich kam dann nach dem Spiel raus, und es wurde auch bestätigt von der Coaching-Seite, dass es ein Problem gab mit dem Wristband. Als Erklärung, wenn du einen jüngeren Quarterback hast oder kompliziertere Spielzüge, die Quarterbacks haben normalerweise ein Wristband, eine kleine Schatulle am Arm, wo Karten drauf sind, die durchnummeriert sind mit den ganzen Spielzügen, die wir im Gameplan haben. Das heißt, unser Playcaller kann das Play von seiner Karte ablesen und so dem Quarterback geben. Ja, das sagt er dann gerne an Double Dink Right, 63 Slide, Z-Cross, X-Under, ja, und der Quarterback wiederholt das Ganze im Huddle oder er gibt ihm einfach eine Nummer, der sagt, hey, Wristband 31, und der Quarterback kann zu seinem Wristband gehen und es da ablesen, ja, das hat verschiedene Vorteile, manchmal ist die Kommunikation nicht so easy, je nachdem, wie laut das ist, kann es auch einfach easier sein, wenn er nur die Nummer hören muss und dann das Ganze selber ablesen kann, etc. Wie auch immer, die Plays auf dem Wristband sind durchnummeriert mit den Plays natürlich, die der Playcaller auf seinem Playsheet hat. Mhm. Und müssen da perfekt miteinander in Sync sein und verbunden sein. Ansonsten ist der Playcaller bei seinem Playsheet und callt, hey, ich will den Ball laufen, ich call Spielzug Nummer 15, gib die Nummer weiter, aber auf dem Wristband ist da irgendwas anderes. Darf nie passieren. Kann nicht passieren. Diese Wristbands werden auch die ganze Zeit aktualisiert. Vor jedem Training kriegt unser Quarterback neue Wristbands mit neuen Karten drin, die aktualisiert, tagesaktuell aktualisiert sind. Im Laufe von so einem Gameplan werden jeden Tag noch Tweaks und Changes gemacht. Ja? Das heißt, es kann sein, am Samstag fällt dem Playcaller noch irgendwie auf, hey, diese zwei Spielzüge hätte ich noch gerne drin. Falls die Defense in Base rauskommt und wir sind in 11 Personnel, dann möchte ich diese zwei Spielzüge noch zur Verfügung haben und dann werden die noch zum Wristband hinzugefügt, etc. Also bis zur letzten Minute können da Sachen verändert werden und es ist dann Teil des Jobs von den Offensive Assistants, von den Coaches, dass das Ganze kommuniziert ist und verteilt ist und läuft. Jetzt kam raus, dass anscheinend nach der dritten Possession von den Browns, wo sie dann schon 14-0 hinten lagen, die Wristbands, also die Karten ausgetauscht werden mussten und Tweaks gemacht werden mussten, weil da was nicht gestimmt hat. Das heißt, effektiv war Sanders da draußen als Quarterback für 3 Possessions mit den falschen Plays auf der Karte. Was ist deine Reaktion dazu zu den Browns, Alter, und zu der Situation mit Sanders und
Stefanski? Warum überrascht mich sowas nicht, dass sowas zu den Browns passiert, Alter? Was da? Wie gesagt, kann nicht passieren. Wie ist sowas überhaupt möglich? Wie ist es möglich, dass dann Wristband nicht übereinstimmt mit dem Playcalling Sheet? Alter Vater, und wie? Aber das ist ja auch interessant. Wie fällt es dir erst nach der dritten Possession auf? Das muss dir doch direkt nach dem ersten Spielzug auffallen. Der sagt, ja, hier, Nummer 15, und dann schaust du drauf, Nummer 15, okay, ist ein Play-Action-Pass. Hey, nee, ich habe einen Run gecallt. Was machst du? Was ist hier los? Aber weißt du, boah, freaking ey, aber nee, also, ganz ehrlich, überrascht mich nicht wirklich, dass es ist so ein Browns-Ding, Alter, weil da immer, wenn was schieflaufen kann bei den Browns, dann wird es irgendwie schieflaufen. Aber tut mir leid, ganz ehrlich, weil ich bin eigentlich, ich root ein bisschen für Shador, dass er Erfolg hat, weil ich finde es eigentlich echt, ich fand, er hat ein bisschen, einfach die haben ein bisschen ihn nicht fair behandelt, sagen wir so. Die ganze Situation, fünfte Runde, obwohl er, ich denke, für mich ist er ein talentierter Quarterback, und auch jetzt die ersten paar Games, wo er gestartet hat, einfach nicht, das eine Game hat er ohne irgendwelche First-Team-Raps machen müssen und einfach solche Sachen, die ihm passiert sind da mit den Browns, finde ich schade, dass er da halt immer von, also im Endeffekt, ihm schadet das ja, weißt du, und seiner Performance und weiß ich nicht. Also im Endeffekt ist es einfach echt ein crazy Ding, dass sowas in der modernen, in einem Billionen-Dollar-Business passieren kann, weißt du, in so einer Franchise. Das ist crazy für mich.
Ja, also für mich ist es, man, das ist nicht die Krankheit, aber es ist ein Symptom. Ja, das Problem mit den Browns ist jetzt nicht, wir haben auch dieses Spiel nicht verloren, nur weil sie das falsche Wristband haben, aber es ist schon irgendwie ein Symptom von irgendwie was Größerem, was da im Busch ist. Ich finde auch, dass Shador, ohne dass es, also es war jetzt nicht vielleicht ganz seine Schuld, er hat es aber noch nicht leichter gemacht. Wie er in die Liga reingekommen ist, war problematisch. Mhm. Die ganzen Storylines, der ganze Hype in dem Draft. Er hat dieses Feuer noch gut mit angefeuert. Da wird er sich selber an die eigene Kappe fassen müssen für die ganzen Sachen, die er da noch hinzugefügt hat. Aber ich glaube, dass wenn er mit dieser Situation, die wir jetzt mittlerweile alle sehen, Bullshit ist. Ja, also dass er die falschen Plays bekommt, der kriegt keine Raps, dies, das und das andere. Die ganzen Sachen, die mit den Browns falsch gehen. Wenn er die Ruhe bewahren kann, sich jetzt als Profi wirklich beweisen kann, hey, Responsibility zeigen, auch wenn es nicht seine Schuld ist, weißt du, wenn sich da vorne hinstellen, so, hey, I gotta play better, I gotta make better decisions. Wenn er dieses Spiel richtig spielen kann, glaube ich, dass er eine Chance hat, in einem Jahr oder sowas entweder woanders zu landen oder wirklich als Starting Quarterback für die Browns rauszukommen, vielleicht mit einem neuen Coaching-Staff. Weil was ich von ihm auf Tape gesehen habe, was er an Throws an den Mann gebracht hat, da war ein Pass dabei gegen die Raiders vor irgendwie 2 Wochen, wo er am Rausscramblen war und das Ding tief geworfen hat, über den Safety drüber, an die 2-Yard-Linie oder sowas. Da habe ich gesagt, okay, der Junge kann schon werfen. Also daran liegt es nicht. Ja, der Junge kann spielen. Jetzt geht nur darum, ihn in die richtige Situation zu bringen und auch sein Mindset richtig zu halten, dass er die Journey und die Arbeit, die er noch tun muss, um wirklich ein Elite-Quarterback zu werden in der Liga, dass er die weitergehen kann.
Ja, was mich auch beeindruckt an ihm, tatsächlich, wie er die ganze Sache mit den Medien handelt. In allen seinen Interviews, das war jetzt erst nach dem Game am Sonntag, wurde gefragt, denkst du, an dem letzten 4. und 2 hättet ihr dafür gehen sollen? Und er sagt ganz klar, shuttet das Ding down und sagt, hey, du kannst mich sowas nicht fragen, weißt du, das divided uns nur als Team. Wenn ich jetzt was sage, so ja, wir hätten es, dann undermine ich, was mein Coach gemacht hat, die Entscheidung, die mein Coach getroffen hat, weißt du. Aber so, ich bin nicht in dem Business. Wir müssen zusammenhalten als Team. Was auch immer gecallt wurde, wird gespielt. Und da ist kein Wenn und Aber drüber, weißt du. Und das finde ich cool so, dass der sagt, hey, ich gehe nicht in irgendwelche Kontroversen rein, ich mache keine kontroversen Statements, ich halte meinen Kopf unten und ich arbeite, weißt du. Und da hat er echt sich echt wie ein echter Pro benommen, weißt du, die letzten paar Wochen, seitdem er am Starten ist, also Hut ab dafür.
Weil das ist ja genau das, was ihm vorgeworfen wurde, dass er das nicht kann oder weswegen Leute Fragezeichen über ihn hatten. Das heißt, in einer gewissen Weise ist es für ihn fast von Vorteil, dass es gerade so scheiße läuft bei denen, weil er kann sich jetzt beweisen als, hey, ich kann diese andere Seite, dieses Profi sein, dieses Team-Mensch sein und das Ganze nach außen zu präsentieren, kann ich. Mhm. Und ich glaube, das wird für ihn noch auf jeden Fall einige Tore und Türen öffnen in dieser Liga, wenn er das weiter so souverän einfach abarbeiten kann. Jetzt hier noch für, es sind noch 2 Wochen übrig.
Klar, ja, nee, real, das ist auf jeden Fall real, man.
Wollen wir College noch kurz anschneiden und dann hier in unser Box-Thema reingehen?
Ja, ja, let's go. College, Alter. College, was hatten wir?
College, ja, es kam, wie es kommen soll. Das Thema war, es gab 2 Mannschaften, 2 Colleges, kleinere Colleges, Group of 5 Teams, die sich für die College Football Playoffs qualifiziert haben. Tulane, Green Wave und JMU irgendwas. Die Mannschaften natürlich kommen aus Conferences, die weniger stark sind, weniger groß sind, haben sich aber über dieses neue System, das wir fahren im College Football, für die Playoffs qualifiziert und haben dementsprechend auf den Deckel bekommen in der ersten Runde der Playoffs, als sie gegen größere Schulen gespielt haben. Und jetzt ist die Diskussion am Laufen, okay, können wir das erlauben? Können wir Tulane, Green Wave, die zwar eine starke Saison gespielt haben, aber gegen eben schwächere Schulen, die eigentlich nur gerankt sind auf der 24 oder 22, können wir die in die Playoffs lassen, anstatt dass wir Schulen mitnehmen wie Vanderbilt oder sowas, die wirklich krasse Seasons hatten, gegen gerankte Mannschaften Siege haben, aber halt knapp den Einzug in die Playoffs von den Rankings her verpasst haben.
Ja. Was meine Frage dazu ist, was ist denn überhaupt das Kriterium, um reinzukommen in die College Player Football? Weil die haben 2 Teams mitgenommen von Power 5 Schools. Mhm. Wie, warum nur 2 oder warum überhaupt 2? Ist da irgendwie, verstehst du, da waren ja noch andere Schulen, die mit oben dabei waren. Aber ich weiß nicht genau, was da die Regel ist. Also das wäre mal interessant zu wissen. Aber gleichzeitig, hier ist mein Dilemma. Ich komme ja selber von der Small School. Wenn du diesen Small Schools nicht das Incentive gibst, dass die auch die Chance haben, in den College Playoffs mitzuspielen, wozu spielen die dann überhaupt, weißt du? Ja. Dann bringt es dir ja gar nichts, weißt du? Und das ist ja so oder so schon, diese kleinen Schulen haben ist echt schwer, ihre Roster beizubehalten, weil sobald du ein guter Spieler ist, jumpen die ins Portal und sind weg, weißt du? Diese Schulen haben echt Schwierigkeiten, einfach weiterhin Spieler zu developen. Die fangen jedes Jahr mit einem komplett neuen Roster an, was halt einfach echt macht das Ganze schwer, weiterhin Erfolg zu haben. Aber daher, ich denke, du musst denen schon irgendwie diese Tür offen lassen, dass die auch in die College Playoffs reinkommen. Jetzt ist halt die Frage, ist einmal die Frage, aber gleichzeitig ist halt auch, wie kannst du das besser machen? Wie kannst du die more competitive halten? Weil das ist halt auch nicht das Wahre, dass diese Teams, die dann da reinkommen von den Power 5 Schools, absolut destroyed werden bei irgendwelchen SEC Schools oder was auch immer, weißt du, bei bigger Schools. Und dann ist es, das ist ja auch nicht schön anzugucken, weißt du? Und das ist, also das, da musst du irgendwie so einen Mittelweg finden, dass du vielleicht diese Schulen, die nicht in einem Power 5 School sind, dass die vielleicht einen tougheren Schedule haben müssen oder was? Mhm. Weil die sich ein bisschen mehr beweisen müssen auf der Art und Weise. Aber ich verstehe natürlich das Argument, dass du sagst, hey, eine Notre Dame, das einen krassen Schedule gespielt hat, 2 Games nur verloren hat all year, wären die zu deinem Punkt, dass die pissed sind, verstehe ich natürlich, weißt du? Weil die hätten das Ding auf jeden Fall mehr competitive gemacht, als hier Tulane und James Madison gemacht hat.
Also, wenn du mich fragst, ich finde, Notre Dame, die Jungs sollen sich mal auf ihre Finals konzentrieren und ihre Academics, ja, weil clearly Football ist ihnen nicht so wichtig. Wenn ihnen Football wichtig wäre, dann wären sie in einer Conference, so wie alle in anderen Schulen. Ich finde, die Conference Champions sollten sich alle automatisch für die College Football Playoffs qualifizieren. Ansonsten macht es keinen Sinn, überhaupt Conference Champions zu küren. Ja?
Okay, also wir reden von Conference auch Non-Power 5.
Ich sage auch Non-Power 5. Ich sage, die Conference Champions müssen drin sein. Von mir aus kannst du die Non-Power 5 Champions nochmal irgendwie, vielleicht nimmst du nicht alle mit, vielleicht nimmst du nur die Hälfte mit oder sowas, keine Ahnung. Das kannst du von mir aus noch hin und her deichseln. Aber ich finde, Conference Champions gehören in die Playoffs. Dafür sind die Playoffs da. Ja. Und die restlichen Sitze kannst du dann von mir aus verteilen, nach Strength of Schedule, nach Ranking etc. Mhm. Aber ich glaube ansonsten, und ich glaube, wenn du das System dann mal für ein paar Jahre fährst, dann gibst du diesen Schulen auch die Chance, sich dementsprechend zu entwickeln. Weil jetzt gerade hatten wir so viele Änderungen zu dem System hintereinander. Jedes Jahr war ja ein bisschen anderes College-Football-Playoff-System. Mehr Teams, weniger Teams. Mhm. Das Ganze ist ja ein bisschen so in Development, seitdem ich am College war eigentlich. Also es mit irgendwie 2 Mannschaften oder 4 Mannschaften angefangen hat.
Genau.
Deswegen, ich glaube, dass eventually der Fakt, dass du eben dich für diese College-Football-Playoffs qualifizieren kannst, indem du einfach deine Conference gewinnst.
Ja.
Das ist der Key, den wir brauchen, weil dann ist der Conference Football wirklich wichtig, dann bedeutet es was, das gibt dem Ganzen die Credibility und du weißt es niemand. Vielleicht hast du da eine Mannschaft, die wie in Indiana so ein Dark Horse ist, das niemand auf dem Schirm hat, das dann kommt und den Upset holt, wie irgendwie im Basketball. Im Basketball hast du es ja auch immer mit den Brackets und dann auf einmal schlägt ein 32-Seed, irgendwie den 4-Seed oder sowas und du hast ein großes Upset. Ich glaube, du musst Raum dafür lassen, weil das ist immer, das sind dann diese Stories, dann auf einmal, dann hast du was Besonderes. Wenn jetzt Tulane Ole Miss geschlagen hätte, dann haben wir eine Story, von der alle reden wollen. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass wir die Möglichkeit für solche Stories offen lassen, ist gut.
Ja.
Und dann eben genügend noch irgendwie 4, 5 andere Sitze an die nächsthöchst geranktesten Teams.
Und
dann ist die Message klar, wenn du in die Playoffs willst, Gewinn deine Conference. Du brauchst gar nicht irgendwie ankommen und rumzuheulen. Gewinn deine Conference.
Was interessant ist im Augenblick, du weißt, die Conference Championships, die zählen gar nicht bei dem Committee. Die sagen, es ist einfach nur, was du in deiner Regular Season machst im Augenblick. Ja. Was total bescheuert ist. Deshalb hat zum Beispiel, wer hat's reingeschafft deswegen? Was war das für ein Team? Ich weiß gar nicht. Irgendein Team, das halt voll kassiert hat in seinem Championship, war trotzdem drin, weil das Game nicht zählt, dieses
Weil das Conference Championship Game nicht zählt und dann bist du auch trotzdem. Ich finde diese Conference Championship, das muss schon was bedeuten, Mann.
Yeah.
Wenn du Conference Champion bist, geil, hier ist dein Ticket für die Playoffs und dann finden wir einen Weg für die anderen Mannschaften.
Weißt du, ich bin ja echt, im Augenblick sind ja auch College Bowl Games. Die, ganz ehrlich, so mehr ich drüber nachdenke, ich finde die komplett sinnlos. So als Spieler war es cool. Heutzutage, du kriegst NIL so oder so, du wirst gezahlt, verstehst du? Kriegst du da eine Suite, ein bisschen Sponsorengeschenke, brauchst du nicht. Du kriegst so oder so, du wirst gepaid. Dieses eine Game macht keinen Unterschied. Außer, okay, wenn du nie wieder in deinem Leben danach Football spielen willst, du bist kein Prospect für die NFL, das ist dein letztes Game deiner Karriere, cool, spiel es. Wenn du NFL gehst, dieses eine Spiel, nein, das bringt mir nichts, das wird mein Stock nicht nach oben oder unten machen. Ich würde ganz ehrlich in einem Bowl-Game nicht spielen. Daher, was mein Proposal wäre, wir müssen die Playoffs bigger machen. 16, nicht 12 Teams. Mach's wie in das FBS, FCS, dass du eine richtige Playoff, eine richtige Bracket, fast so March Madness-Style spielst, weißt du? Dass du 32 Teams, Alter, und dann das Ding runterspielst. Und dann, wenn du nicht in die Playoff kommst, dann bist du einfach fertig fürs Jahr. Nicht diese sinnlosen Bowl-Games, weißt du? Nee, wir spielen wirklich das Bracket-Tabellensystem oder so ein Turniersystem. Das fände ich geil, Mann.
Okay, ich sehe deine Vision, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe Clips gesehen vom Xbox Bowl. Und beim Xbox Bowl haben die Jungs am Ende so Achievements, also so wie du auf der Xbox so Achievements unlockst, haben die so Achievement Unlocked Banner bekommen. Und Master Chief ist rausgefahren und hat denen die Trophäe in die Hand gedrückt und sowas. Und ich finde diesen Vibe von den Bowl Games finde ich schon cool. Was ich finde, was du sagen kannst, okay, vielleicht machst du es anders. Vielleicht, dass du sagst, okay, die Seniors, die in die NFL gehen wollen, gehen. Und wer Bock hat, das Bowl Game zu spielen, spielt das Bowl Game. Oder dass du die Bowl Games irgendwie in dieses Playoff-Format einbaust.
Dass du
da irgendwie eine Lösung findest. Fände ich spannend, aber sozusagen, okay, komplett, wir streichen die Bowl-Games, bin ich kein Fan davon, Mann. Diese Bowl-Games sind noch das Letzte, was noch übrig ist von diesem so alten College-Vibe, wo du das Ganze noch für die Liebe gemacht hast und ich weiß, es ist immer am Zurückgehen, weil wir sind gerade dabei, Profis zu werden.
Ich habe meine ganze Karriere für die Liebe gespielt. Die Jungs heutzutage spielen nicht mehr für Liebe, das ist alles Geld jetzt. NIL hat das komplett aus dem Fenster geworfen, weißt du, es ist einfach nur, ey, was macht mir das meiste Geld und weißt du, das
wo du dann aber sagen musst, okay, wenn ich glaube, dann müssen eben, wie gesagt, wir brauchen allgemein beim College mehr Regeln, wir brauchen mehr Struktur, damit das Ganze Sinn macht, aber das ist was, finde ich, was einfach vertraglich festgehalten werden kann. Ich bin der NFL. Wenn ich jetzt für die Raiders spielen würde, kann ich mich auch nicht entscheiden, oh, ja gut, ich spiele jetzt die letzten 2 Spiele nicht mehr, weil wir sind sowieso nicht in den Playoffs. So, nein, es ist vertraglich geregelt. Wenn ich meine Kohle will, dann muss ich spielen. Klar. Und ich finde, so muss es halt auch im College laufen. So, das
okay.
ist, wir tanzen, wir haben College einfach um diesen heißen Brei drumherum, weil wir nicht wollten, dass die Spieler wirklich Angestellte sind, weil dieses NIL-System ist ja nur ein Ausweichsystem, damit die Schulen nicht sagen müssen, das sind unsere Angestellte, wir müssen den Krankenversicherung zahlen, wir müssen den Altersvorsorge zahlen, etc. Weißt du, ich meine, anstattdessen hast du jetzt ein System, wo du sagen kannst, ja, wenn jemand denen Geld geben möchte, dann ist es jetzt erlaubt, aber wir haben damit nichts zu tun. Weißt du, ich meine, so wink. So, das ist das System, was wir gerade fahren, und es ist einfach Unsinn. Ja, das, ich glaube, College muss einfach akzeptieren, dass das Ganze mittlerweile so groß ist und so wichtig, dass es auch schon professionell ist. Das können wir gerne auch zugeben. Mhm. Und Leute werden trotzdem College spielen wollen. Das wird, heißt nicht, dass College Football verschwindet oder sowas. Du kannst trotzdem eine Regel haben, dass du sagst, okay, du musst 3 Jahre von der Highschool removed sein, bevor du in der NFL spielen darfst und sowas. Ich glaube, niemand wird das College überspringen, um direkt in die NFL zu gehen. Aber du musst sagen, hey, das ist professionell. Coaches, Spieler, alle, die damit involviert sind. Es gibt Verträge, es gibt Free Agency, es gibt klare Regeln und Strukturen, wie das Ganze läuft.
Das ist crazy, Mann. Das ist aber
jetzt gerade
darauf läuft es hinaus.
Viel, ist zu viel los.
Aber weißt du, wie irre das ist? Stell dir mal vor, das ist wirklich, du hast eine Free Agency im College. Und du sagst, hey, ich habe so viel Salary Cap und ich kann so viel im Portal shoppen gehen für Spieler und so viel ausgeben und boah, das ist schon heavy, Alter, wenn du mir überlegst. Aber du musst es ja irgendwie regulieren. Das ist ja das
Ding. Effektiv ist es ja gerade schon so, nur ohne Regeln.
Ja.
Was ja noch wilder ist, so ohne Regeln. Du kannst einem Kind Kohle in die Hand drücken und dann geht er trotzdem nächstes Jahr wieder woanders hin. Und du hast nicht wirklich einen Recourse dagegen. Du hast Jungs, die kommen für ein Frühjahrssemester, denen passt es dann nicht. Die haben ihre Kohle schon bekommen, die gehen im Sommer wieder ins Portal. Du hast 2 Free Agencies. Du hast Free Agency, während die Saison schon läuft. Noch eine Story, die ich gesehen habe. Jungs, die wissen, dass sie ins Portal gehen werden oder die schon Gespräche führen mit Schulen, wo die Schulen dann sagen, hey, spiel nicht in dem Bowl-Game, wenn du die NIL-Kohle von uns hier haben willst, wenn du ins Portal gehst. Weißt du, ich meine, so, dass die sozusagen Angebote machen können, hintenrum zu Mannschaften, denen sie nicht gut gesinnt sind, um ihre Spieler dazu zu bringen, nicht in den Bowl-Games zu spielen.
Das ist ja irrsinnig.
Weil sie eine NIL-Kohle ankündigen.
Weißt du, wie diese Kommunikation läuft? Haben die Kids schon Agents oder ist es direkt mit dem Spieler?
Also es gibt NIL-Agenten, Agents sind da voll involviert und sowas und machen das Ganze natürlich noch undurchsichtiger und murkier, ja, immer wenn Agenten involviert sind und sowas. Das heißt, du hast Agenten und Schulen und diese Money-Pools, diese Leute, die auf der Kohle sitzen, die in so einem Dreieck miteinander reden, aber ohne, dass du eine NFLPA und eine NFL darüber hast, die sagt, das sind die Spielregeln und das sind die Maximums und Minimums und sowas. Also es ist einfach ein Free-for-All und du kriegst so viel Hack, wie du dir irgendwie mit deinem Agenten und deinem Rechtsanwalt ergaunern kannst.
Das ist der Wild Wild West im College Football im Augenblick. Crazy.
Aber wir haben noch eine Sportstory. Eine Sportstory. Das große Sportsevent, über das auch in der Liga und im Lockerroom alle geredet haben, hier in der NFL, war Netflix Box Night. Jake Paul gegen Anthony Joshua. Das Ganze ist ausgegangen, wie sich es, glaube ich, die halbe Welt gewünscht hat, mit einem TKO-Sieg für Anthony Joshua. Und Marc, deine Reaction auf den Fight, was war dein Pick da davor und wie findest du das Ergebnis?
Naja, mein Pick war auf jeden Fall, Alter, für jeden, der Anthony Joshua schon mal gesehen hat, der ist wahrscheinlich nochmal Kopfgröße wie Jakob, Alter, Riese, Alter, 250, also er ist ein legit Heavyweight Champion, also er ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob jemand besser im Augenblick ist wie er, also er ist top of the top, er ist ein richtig, also legit Boxer. Und Jake Paul, der halt mittlerweile ganz über die letzten paar Jahre so ein paar gute Fights hatte. Ich meine, im Endeffekt ist er immer noch nicht ein Profiboxer in meinen Augen, ganz ehrlich. Und dass er überhaupt den Fight genommen hat, ist für mich absolut crazy. Weißt du, vor allem jemand, der 30 Pfund größer, 30 Pfund schwerer ist, irgendwie Kopf größer. Aber dann hat er 6 Runden mit ihm ausgehalten. Und der ist mehrere Male zu Boden gegangen, immer wieder aufgestanden, wo ich gesagt habe, okay, Jake Paul, Respekt. Weil, Alter, ich hätte keinen Bock, mit dem Jungen im Ring zu sein, Alter. Aber dann natürlich, zum Schluss ist das Ding natürlich ausgegangen, wie wir es alle erwartet hatten. mit dem Knockout. Alter, was ein Punch. Alter, was ein Punch. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, die Röntgenbilder, die Jake Paul danach hochgeladen hat. Zweifacher Kieferbruch. Seine Zähne, die untere Reihe, komplett eingedrückt. Also der hat ihn richtig, richtig perfekt aufs Kinn getroffen und komplett zerstört. Also Ding ist ausgegangen, wie erwartet. Aber für mich ganz ehrlich, Hut ab an Jake Paul. Was ich mich frage, so was genau war denn sein Motiv, der Plan dahinter? Warum gehst du von, du boxst andere YouTuber und ehemalige MMA-Fighter und was auch immer, wen er zu diesem Punkt geboxt hat, und dann jumpst du zu dem besten Boxer, den es im Augenblick gibt, so, weißt du? Weißt du, was, ja, warum denkst du, hat er den Step gemacht?
Ich sehe da natürlich, wie üblich bei mir, ich sehe da eine ganz, ganz dunkle Conspiracy dahinter. Und zwar hier in den USA ist alles, was sportlich abgeht, mittlerweile geht es um Sportwetten. Sportwetten, Sportwetten, Sportwetten. Und du hast diese ganzen Influencer, diese Gesichter von Barstool und sowas, diese Dave Portnoys und sowas der Welt. Drake hat auch irgendwie anscheinend eine 200k-Wette oder sowas auf einem Livestream, glaube ich, auf Jake Paul gemacht und sowas. Das ist alles Ködern, um Leute zu fischen, dass sie ihr Geld da in irgendwelche Wetten und sowas reinstecken. Ja, so Casuals, Leute, die sich nicht damit groß befassen, Leute, die junge Leute, die Streamer sind und sowas, die Streamer anschauen, um die in dieses Ding mit einzuinvolvieren. Weil wenn ich eine Sache weiß, wer gewonnen hat, sind die ganzen Sportsbooks. Die ganzen Sportsbooks haben auf jeden Fall gewonnen. Yeah. Netflix hat gewonnen. So, und gleichzeitig, obwohl er jetzt einen doppelten Kieferbruch hat, Jake Paul hat auch gewonnen, weil die Jungs haben ordentlich Kohle gemacht, das war in aller Munde, und wo er gut darin ist, ist den Hass zu monetarisieren. Ja. So, von einer Weile, und ich weiß nicht, wann es passiert ist, weil ich kenne es zu meiner Lebzeit gar nicht mehr, im Boxen und so im Fightsport allgemein haben die Leute irgendwann entschieden, dass so das Spektakel wichtiger ist als die Substanz.
Ja.
Das waren nicht die beiden besten Boxer, die es gibt, aber trotzdem haben mehr Leute über diesen Fight geredet als, ich weiß gar nicht, wer der Champion ist. Ich weiß nicht, wer der aktuelle Heavyweight Champion ist oder Middleweight. Ich kenne keinen Boxer mit Namen.
Wenn Anthony Joshua ist tatsächlich der Champ, ja.
Terence Crawford ist, glaube ich, in einer anderen Gewichtsklasse noch einer, genau, der krass ist oder sowas. Von dem habe ich ein bisschen
was gehört. Bro,
allein, dass wir so lange darüber nachdenken mussten.
Du kennst Ryan Garcia und der hat gegen, wie heißt der gekämpft? Jamonte oder irgendwie so. Aber ist ein kleiner.
Jamonte Davis.
Ist Davis, ne? Ja, dachte ich mir doch. Ja.
Aber allein, dass wir so rumfummeln mit deren Namen, zeigt ja schon, dass eben dass diese Ära vom Boxen, wo es um die Substanz geht, so hey, Frazier gegen Ali, hier sind die zwei krassesten Boxer der Welt, die ist schon lange vorbei, Mann. Crazy, und da müssen sich die Boxer ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Ich weiß nicht, wer da für diesen Trend verantwortlich ist. Bisschen, glaube ich, Mayweather, weil Mayweather war so der Erste, wo eigentlich egal gegen wen er gekämpft hat, jeder hat gehofft, okay, ich hoffe, das ist der Fight, wo der endlich auf die Fresse kriegt. Mhm. Und er hat es halt immer wieder überlebt und trotzdem gewonnen. Und Jake Paul hat das Ganze dann noch auf die Spitze getrieben, weil Leute hassen Jake Paul. Schon seit der auf YouTube war und sowas. Der hat einfach eine Persönlichkeit und auch wie er sich benimmt in der Öffentlichkeit und sowas, wo man gerne hassen kann, und dann, wenn du hier die großmöglichste Stage noch hast und sagst, ich bin Jake Paul und ich klatsche jetzt einem professionellen Heavyweight-Boxer aufs Maul und ich mache noch einen großen Tam-Tam darum und sowas. Ja, die Leute schalten ein, um zu sehen, wie du aufs Maul gehst.
Sich zu verkaufen, weil er eben talkt, Alter. Er labert ohne Ende, weißt du, diesen Shit-Talk. Und das ist genau, das zieht Eyeballs, weißt du. Du willst es sehen. Du willst, und weißt du, wie viel Geld der damit macht, Digga? Das ist nicht mal Professional Fight, wirklich. Das sind so Exhibition-Matches. Und der macht da, ich habe gesehen, der macht irgendwie fast 100 Millionen für diesen Fight. Verstehst du, weil du eben so, weil der perfektes Marketing, weil du eben nur am Kackelabern bist und Leute wollen deinen Downfall sehen und die zahlen dafür, um das zu sehen. Du kannst ihn haten, aber du musst es respektieren, weil das smart ist, Alter, wie er das macht.
Es gab einige Leute hier in den amerikanischen Sportsmedien und sowas, die gesagt haben, ja, Jake Paul hat eine Chance und dies, das und das andere. Und die würde ich jetzt gerne mal direkt adressen.
Das ist crazy.
Ihr müsst für immer das Maul halten jetzt. Weil wenn du Jake Paul angeschaut hast, einfach seinen Körper, ja, und ihn daneben Anthony Joshua stellst, Anthony Joshua, ein Kopf größer, lean, durchtrainiert, du siehst jede Muskelfaser, wenn seine Arme sich bewegen, boom, boom. Jake Paul hatte so einen, der sah aus, wenn er gerade vom Feiern irgendwie von Ibiza kam. Weißt du, ich meine, so, der war so ein guter Chunky dran, der war recht schnell außer Puste und am Stumblen und dies, das. Ich fand bei seinem Bruder, der sah in seinen Matches ein bisschen mehr aus, wenn er wirklich so locked in war auf diese ganze Box-Journey. Also und der sah ein bisschen
mehr in Shape, ja.
Er sah ein bisschen mehr in Shape aus, aber bei Jake Paul, der hat den ganzen Kampf kein Land gesehen. Und ja, gut, die Leute sagen, ja, hat er, aber er hat 6 Runden ausgehalten. Zum einen, wir wissen nicht genau, was für Agreements da im Hintergrund waren, ob es irgendwelche noch Specifications gab, so okay, du darfst das und das nicht machen vor einer bestimmten Runde, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, boah, Anthony Joshua ist auch nicht dumm. Wenn du Boxer bist oder Fighter allgemein, dann ist dein Plan zurzeit, lang genug zu kämpfen, dass du eine Reputation hast und dann einen großen Fight in Saudi-Arabien oder Riyadh oder sowas zu machen, wo dir 100, 200 Millionen in die Hand gedrückt werden. Mhm. Wenn du jetzt hier gegen Jake Paul verlierst, auch wenn es nur ein Zufall ist, auch wenn du zufällig irgendwie eine rechte Faust irgendwo reinkassierst oder sowas, dann kannst du die 100, 200 Millionen, die dir da vielleicht angeboten werden, kannst du abschreiben. So. Klar. Das heißt, für ihn war das natürlich also ein Must-Win. Ein Must-Win, ja. Und auch ein dominantes Must-Win. Er hat sich jetzt präsentiert, hat dem Typ auf die Fresse gegeben, wo wir alle erwartet haben, dass sie ihm auf die Fresse geben. Sein Name ist in aller Munde. Der kann sich jetzt gut in Saudi-Arabien einen dicken Check rauslassen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was die Leute unterschätzt haben. Warum ist er nicht aggressiver draufgegangen? Weil er hat keinen Bock zu verlieren. Er ist ein echter Boxer. Er weiß, klar, wie man jemanden systematisch Faustschlag für Faustschlag auseinandernimmt. Mhm. Und das hat er gemacht, Mann. Das war seine Aufgabe und die hat er durchgezogen.
Crazy, Mann. Hast du die Interviews davor angeguckt? Wie Anthony Joshua, wie er redet. Er ist ja Engländer, aber auch sehr
eloquent.
Eloquent ist ein richtig gutes Wort, aber auch sehr, also der ist sehr durchgeplant und wie er fightet und wie er redet und so. I'm gonna take his soul. I'm gonna break him spiritually and physically. So hat er geredet, so richtig geil. Ich so, oh shit, Alter. Also der ist halt echt so ein 6'4, Alter, 250. Also er ist echt durch. So wenn du ihn angucken würdest, du würdest sagen, okay, er ist ein Tight End, so, weißt du, riesig, also so NFL-Prototyp oder D-End, so schaut der aus, weißt du. Mhm. Und ist halt crazy, crazy, also ist nice. Also
wie viel müsste ich dir zahlen, damit du mit ihm in den Ring gehst?
Also ja. Also,
6 Runden.
6 Runden? Also wenn wir, also 50 Millionen sage ich nicht, ne? Oh, oh Gott, das will, Digga. Aber so ein gebrochener Kiefer und so, das ist ja auch nicht spaßig, die Recovery wahrscheinlich, ne? Bockt auch nicht. Aber weißt du, was funny ist? Was auch noch ein krasser Business-Move von Jake Paul war, er hat ja ein bisschen diese Reputation gehabt, dass er niemals einen professionellen Fighter wirklich fighten wollte. Also wirklich einen Boxer, der das wirklich professionell macht. Und jetzt ist er direkt von irgendwelchen YouTubern zu dem Besten gejumpt, was halt auch smart ist in dem Sinne, weil ja, jeder hat erwartet, dass du verlierst, verstehst du? Aber wenn du hast wahrscheinlich besser performt als erwartet, aber stell dir mal vor, er hätte den Professional Boxer so in der Mitte gefeiert, dann hätte es wahrscheinlich mehr seiner Reputation mehr geschadet, dieser Loss hätte wahrscheinlich mehr geschadet als der Loss gegen Anthony Joshua, weil jeder, du warst erwartet, jeder hat erwartet, dass du verlierst, verstehst du? Und du hast sogar mehr Respekt bekommen, weil du eben im Ring mit ihm gegangen bist. Also ich denke, das war auch systematisch so ein bisschen kalkuliert, dass er diesen Fight gepickt hat, weißt du?
Eine Sache bei dieser Fight, die mir noch aufgefallen ist, da gab es einen Undercard, war das Tyron Woodley gegen Anderson Silva.
Anderson Silva, crazy, Mann. Ich habe den sonst geliebt, in der UFC anzugucken. Das ist krass.
Ja, Bro. Ich sag dir, ey, Dana White, Bruder, der Kollege, der hat noch eine Rechnung offen, die irgendwann musste sich dafür verantworten, dass diese ganzen UFC-Legenden jetzt noch mit 50 irgendwie in den Ring steigen müssen, weißt du, ich meine, weil die Jungs, die werden nicht gut bezahlt worden sein, als sie ihre Hochzeit hatten, weißt du, ich meine, so, ansonsten würdest du dich nicht irgendwie zum Affen machen, irgendwie noch mit 47 oder sowas, ein Boxkampf-Exhibition-Match auf Netflix zu machen, also das hat mich fast schon ein bisschen traurig gestimmt, weißt du, man, das wäre so, wie wenn heutzutage irgendwie, keine Ahnung, dann
aber da ist so viel Geld dahinter, Mann, ich verstehe es schon. Selbst das sind so viele Millionen, wo du, wo du einfach nicht Nein sagen kannst. Das ist echt so, was sagst du, okay,
also ich glaube, du könntest Nein sagen.
Plus Millionen gehe ich, lasse ich mir auf die Fresse hauen. Wahrscheinlich würden die meisten, selbst wenn du, wenn es dir okay geht, wahrscheinlich doch zu Ja sagen.
Boah, wie viel müssten wir dir jetzt geben, damit du nochmal ein NFL-Spiel spielst? Ja, ich würde es kostenlos machen.
Leg mir doch mal, dann ist es, ich bin ready.
Also Gamecheck würdest du mit, Gamecheck wärst du dabei.
Ja. Das ist fun, aber das ist ja anders, Mann.
Ja, natürlich,
weil, ist anders. Weil ich ja halt nicht erwarte.
So Konsequenz.
Ja, ich tue da halt einmal reinschießen, dann fühlt sich der Körper gut an, boom, let's go.
Ich würde gerne weniger so diese alte Fighter in diesen Ring sehen. Weißt du, ich meine, weil du dieser Damage, den du davon nimmst, das wird nicht besser und sowas. Das heißt, ich hoffe, die heutige Generation macht so viel Geld, dass sie das Ganze gut anlegen können und sowas, dass sie mal später nicht solche Exhibition-Matches machen müssen, wenn sie nicht möchten.
Hast du gesehen, Andrew Tate hat auch gefightet?
Das habe ich nicht gesehen.
Ja. Hast du nicht gesehen? Der hat auch gegen irgendeinen anderen. Das ist auch so ein Promi-Boxkampf, und er hat richtig kassiert. Also Andrew Tate hat richtig kassiert.
Okay, da muss ich mir das anschauen.
Aber das ist anscheinend, das ist so das Ding jetzt heutzutage, weißt du? Du bist nicht mehr relevant in was auch immer du gemacht hast im Leben, und dann musst du jetzt bist du Boxer. Also, du weißt, wenn wir zurück nach Deutschland gehen, dann werden wir auch Boxer, Promi-Boxer.
Würde ich das sagen. Okay, wen von der aus der deutschen Football-Community, wen nimmst du?
Wen ich boxen würde? Boah, shit.
Wir gewinnen. Du gegen Kasim.
Boah, Kasim ist krass. Also ohne Training. Kasim ist aufgewachsen. Kasim ist aufgewachsen mit Kampfsport, Alter. Ohne Training, Alter. Kasim zerlegt mich wahrscheinlich. Kasim.
Björn?
Björn hat natürlich das Weight on me, aber ich kann Björn. Ja, Björn hole ich, Alter.
Björn aus, oder? Athletik.
Weil athletisch gesehen, Björn ist wahrscheinlich mehr Power. Ja. Aber der wird auch schneller müde, weißt du?
Ja, there you go.
Ja, der wird auf einmal, ey, das wird geklippt, Alter.
Ja, und gerade so ein Trash-Talken, weißt du, ich meine, so, wenn deine Karriere vorbei ist, wenn bei dir wirklich nichts mehr geht und du am Boden liegst, dann bist du auf einmal Boxer. Und in so ein paar Jahren. Marken Sotscher, gegen Björn Werner.
Nice. Ja, der wird auch gut. Alrighty, cool. Ich habe noch ein paar Fragen, wenn du noch kurz Zeit hast.
Ja, zwei hätte ich noch.
Zwei hättest du noch, ne? Okay.
Ja, ich höre schon Baby hier im Hintergrund.
Ja, bei mir ist auch schon wieder Chaos. Aber, hier ist eine gute Frage. Welcher Spieler macht aktuell einfach nur Spaß zuzugucken? Egal von welchem Team. Du darfst nicht Texans wählen.
Okay, ich darf nicht Texans nehmen.
Ich habe meinen, Alter. Ich liebe sein Game.
Geh du zuerst.
Mir gibt's, Mann, dieser Alter. Diese Combination of Power und Speed, Alter, und der Junge macht alles, Receiving, und dann dieser Burst, den er hat. Durchs Loch und bap. Crazy, Mann. Also das ist nice anzugucken, Alter. Auch Lieblingsspieler von meinem Sohn, daher schauen wir viele Highlights von ihm an. Also Jahmyr Gibbs ist schon nice, okay. Next level.
Ich nehm tatsächlich jemanden, gegen den wir dann vor kurzem erst gespielt haben, weil ich auch im Spiel, in dem Spiel so ein bisschen so gesagt habe, dieser Trey McBride, Digga, von den Cardinals, der Tight End.
Ja.
Der Junge ist schon sehr saucy, Bro. Der Junge ist schon sehr, sehr saucy. Also was er gegen uns für Plays gemacht hat und sowas, und dann natürlich auch über den Lauf der Saison, als ich das Tape gesehen habe, im NFL Tight End Room ist der ganz vorne dabei gerade, was so echt? Routes angeht, und dann aber auch noch so Toughness und sowas und so kleine so Shit-Talking-Momente. Der hat das ganze Spiel über gegen uns, hat der Trash getalkt ohne Ende. Das heißt, das gefällt mir.
Ich bin gar nicht so in seinem Game. Ich weiß, letztes Jahr hat der absolut abgeliefert. Ich war auch First Team All-Pro war letztes Jahr. Hat er auch so einen riesen Vertrag bekommen, aber ich habe tatsächlich wenig Tape von ihm gesehen. Aber er ist nice in den Worlds, ja?
Ja, hier, dieses Jahr, seine Stats, 109 Receptions, 1098 Yards, 10,1 Average, 10 Touchdowns.
Sheesh. Ja, kann man schon mal machen, ne?
Kann man machen, ne?
Kann man machen. Okay, und jetzt, ich meine, es ist heute ist was? Heute ist erst Montag, wir nehmen heute früh auf. Aber jetzt hier zum Abschluss. Was ist was euch aktuell motiviert außerhalb von Football?
Ähm, Okay, ja, ich meine, hört den im Hintergrund, aber
der kleine Stinker.
Der kleine Stinker, auf jeden Fall. Also jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, der ist jetzt nur so im Alter, wo, wenn ich hier die Treppe hochkomme, der sieht mich und fängt an auszurasten, in meine Richtung zu krabbeln und sowas.
Nice.
Also das ist, glaube ich, die Nummer eins Motivation, weil du dann halt drüber nachdenkst, so einfach alle Lebensgeschichten, so was alles dazugehört, die Freiheit, die du erarbeiten willst, dass du Zeit mit deiner Familie wirklich verbringen kannst und was du allen denen, was du ihm noch alles zeigen willst und mit ihm machen willst. Ich glaube, das ist gerade die Nummer eins Motivation.
Warte noch, Alter, ein Jahr von Alter, meine Kleine, Mann, die ist jetzt 19 Monate alt. Boah, die schmilzt mein Herz, die Kleine, Mann. Die ist so süß, Alter. Aber jetzt sagt sie Daddy und dann sagt sie, I love you. Weißt du, ich sag, du gehst raus. Oh, mein Herz. Aber was mich aktuell motiviert, natürlich Familie so oder so immer, aber tatsächlich, Mann, Neujahrswende, Alter, steht vor der Tür und ich sag mir, ich das ist so ein bisschen Motivation für mich, weil ich sag, hey, fürs neue Jahr 2026 will ich wieder irgendwas attackieren, ich will irgendeine Challenge für mich. Ich bin schon am Suchen, so was ich mache. Ich will auf jeden Fall irgendeine Fitness-Challenge das Jahr anfangen oder auch vielleicht auch eine Diät, irgendwas, was mich hat challenged, was hart für mich ist, weißt du, dass ich einfach wieder ein bisschen so aus meiner Comfortzone rauskomme. Also das ist auf jeden Fall auch ein Ding für mich, euch immer.
Ja. So, along the lines, ich habe von meiner Agency so ein Weihnachtspaket bekommen, dieses typische so Box mit so einer, keine Ahnung, da ist immer so ein Bag drin und ein paar Werbegeschenke, aber da ist eine richtig geile Sache drin gewesen. Dieses Jahr, hier ist ein Productivity Planner. Allgemein so ein Papiermensch, also ich habe so mein Journal, ich habe so ein Ding, wo ich drin zeichne und sowas, aber das ist so ein Planner, mit dem du so quartalsmäßig so Ziele und sowas dir setzen kannst oder deine Wochen im Review haben kannst und sowas. Und ich glaube, da werde ich mir auch so ein paar Sachen suchen, wie du gemeint hast, so Challenges, was Kleines, aber auch was Großes, so ein paar Bucketlist-Sachen oder sowas, die ich über das nächste Jahr irgendwie angehen will. Weil wenn du so auf Sachen hinarbeitest, da fühlst du, glaube ich, immer noch ein bisschen mehr diesen Purpose, als wenn du einfach nur am Wasser treten bist.
Absolut, man.
That's real. So. Alright, das ist ein Rap, man. Sehr gut. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Einschalten, wenn ihr das ganze Jahr schon dabei seid. Shoutout an die ganze Game Changer Gang. Wenn ihr uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, teilt doch diese Folge, wenn ihr Podcast hört, mit einem Freund. Wenn ihr auf YouTube anschaut, lasst uns ein Like da oder einen Kommentar. Das hilft uns im Algorithmus, ist der beste Weg, den Podcast zu supporten. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche noch in 2025. Ja.
Yep, letzte Folge 20, im neuen Jahr.
Letzte Folge im alten Jahr beim nächsten Mal. Bis dahin hören wir uns. Peace. Peace out.